Sie waren ja, bevor Ihr Vater starb, noch mit ihm zusammen in Rom, hatten noch eine Reise gemacht.
Genau, mein Vater ist ein fantastischer Mensch. Wir waren uns wahnsinnig nah und sehr, sehr, sehr verbunden. Also bis zuletzt war der eine ganz entscheidende Figur in meinem Leben. Und wir haben uns auf sehr, sehr vielen Ebenen getroffen. Bis zu dem Punkt, dass genau für mich klar war, ich irgendwie kann mir was aussuchen, was ich machen würde. Und ich entscheide mich, mit meinem Vater zusammen zu verreisen. Das wäre ein großes Glück. Und deswegen sind wir nach meinem 18. Geburtstag irgendwann gemeinsam eine Woche in Rom gewesen und haben ja die beste Zeit gehabt und nachts tonnenweise Eis gegessen und haben den Vatikan angeguckt und sind durch die Museen geschlendert. Und mein Vater hat sich so ein Hemd gekauft, was so ein bisschen so einen katholischen Einschlag hatte. Und dann saßen wir abends in diesen italienischen Pizzerien und ich war also mit einem kleinen Sommerkleidchen und mein Vater mit diesem katholischen Hemd. Und wir haben geguckt, wie die Leute gucken. Und es war einfach sehr lustig. Und er hat auch einen unglaublichen Humor. Und wir hatten eine sehr innige und schöne Zeit zusammen.
Die dann im Jahr darauf sehr, sehr abrupt endete.
Genau. Dann war klar, das wird jetzt hier ganz anders aussehen. Und ich meine, die allermeisten Menschen kennen dramatischerweise, wie Krebs funktioniert und dass die Erkrankung das eine ist, aber diese Ungewissheit halt das andere ist. Und dass man irgendwie ganz viele Zahlen und Diagnosen bekommt. Und das kann aber alles gar nicht in Worte fassen, was eigentlich passiert. Und dass man sich so sehr sehnt nach Sicherheit und niemand kann mir Sicherheit geben, weil man nicht weiß, was als nächstes passiert, welche Medikation, welche Behandlung anschlägt. Man kann so wenig kontrollieren bis hin zum Essen. Also ich erinnere mich, dass mein Vater dann in diesen ganzen Behandlungen war und mein großer Wunsch war es, dass wir einfach ein normales Abendessen zusammen haben. Dass er sich danach nicht übergeben muss oder dass er nicht wieder appetitlos ist. Und dass wir einfach einmal so als Familie essen können, wie man das als Kind ja irgendwie endlos oft gemacht hat. Aber selbst das weiß man dann nicht, ob das heute Abend geht. Und das war also für mich damals mit irgendwie gerade 19 und sozusagen in meiner anderen sozusagen Lebenswelt eigentlich so auf diesem Pfad irgendwie Richtung Erwachsenwerden, war das eine ganz schwer auszuhaltende Realität, dass ich auf einmal mit meiner Familie zusammen, mit meinem Vater zusammen, mich so klein gefühlt habe, so erdrückt gefühlt habe von all dem, was ich eben nicht kontrollieren kann, was ich nur aushalten muss. Und dabei glaube ich, und das glaube ich kann auch viele Leute, ist immer diese Erwartung im Raum, Krisen müssen einen stärker machen und irgendwie what doesn't kill you, make you stronger. Und ich habe davon gar nichts gespürt. Ich habe mich klitzeklein gefühlt, ich habe mich erdrückt gefühlt. Ich hatte physisch das Gefühl, dass meine Schultern nicht groß genug sind, um das zu tragen. Und ich fand es himmelschreiend ungerecht. Ich dachte, warum er?
Ein Satz, den Sie damals häufig gehört haben, ist, Krebs ist ein Arschloch. So als Ausdruck einer gewissen Sprachlosigkeit von Freundinnen und Freunden. Sie haben ihn auch selber verwendet. Mhm. Hat Ihnen dieser Satz geholfen?
Ja, man sucht dann ja nach Schuldigen und man möchte so gerne irgendwie eine Logik finden. Warum passiert das? Und also zumindest mir ging es so, ich fand es ganz schwer auszuhalten, das irgendwie als blöden Zufall, als sozusagen molekulares Unglück in dem Körper von meinem Vater wahrzunehmen. Ich wollte, dass es jemanden gibt, den ich beschimpfen kann, der schuldig ist, der verantwortlich ist. Ich wollte irgendwie schon so eine Art Gerechtigkeit, indem ich sagen kann, das ist das Opfer und das ist der Täter. Und das ist natürlich bei einer Krebserkrankung sehr schwer, beziehungsweise auf den ersten Blick ist das schwer, wenn man weiß, die kommt. Es gibt Faktoren, die dazu beitragen, dass man Krebs bekommt, aber dann gehört ja immer zu auch Unglück und die Frage, wann wird es erkannt und welche Therapien funktionieren und so. Und das heißt, in dieser Zeit genau war dieses Krebs ist ein Arschloch, glaube ich, für viele da schimpfen wir auf den Krebsmodus drauf. Und das war für mich dann auch erstmal okay zu sagen, stimmt, das ist der blöde Krebs und so. Und für mich hat es aber im Nachhinein natürlich auch verschleiert, was noch hinter so einem Krebs steckt. Also bei meinem Vater war es zum Beispiel ganz klar, das war ein Krebs, der massivst vom Rauchen angetrieben wurde. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt aufgehört zu rauchen, aber davor hat er lange geraucht in seinem Leben, wie wahnsinnig viele Leute in dieser Generation. Und jetzt muss man sich fragen, und dann checkt dahinter die Frage, warum ist das Rauchen eigentlich so ein wichtiger Bestandteil? Naja, weil es eine Abhängigkeit ist, aber auch, weil es was mit Stress zu tun hat, mit einem Leben, was eigentlich zu viel ist, wo dann irgendwie die Feierabendzigarette irgendwie auch eine Ausflucht sein soll. Das heißt, hinter diesem Krebs ist ein Arschloch steckt eigentlich erstmal irgendwie das Rauchen als Modus, da steckt die Industrie dahinter, die den Leuten das immer weiter irgendwie vor die Nase hält. Da steckt eine Erzählung dahinter, wie hart muss das Leben sein und was muss ich alles aushalten, was muss ich irgendwie mit meinem Körper kompensieren. Und dahinter steckt natürlich auch die Idee, dass jahrzehntelang an Stress und irgendwie Leben dann irgendwie mit dem eigenen Körper bezahlt wurden.
Eine bittere Ironie ist ja, dass ihre Mutter aus dem Haus Remzma stammt, das sehr bekannte Zigarettenmarken hergestellt hat. Auf wen sind Sie da wütend?
Ja, ich bin ja nur sehr indirekt mit dieser Zigarettenindustrie verwandt, weil meine Großmutter da in die Familie reingeheiratet hatte, also in die Remzma-Familie und dann aber auch wieder rausgeschieden war. Das heißt, ich bin jetzt nicht aufgewachsen, ich bin auch nicht mit dem Namen oder sowas aufgewachsen, auch nicht mit dieser Identifikation. Aber durchaus, meine Großmutter wurde schon auf den Namen angesprochen, gibt es da irgendwie eine sozusagen Zusammenhang. Und das heißt, ich glaube noch mal mehr, ich glaube diese Industrie an sich, wir wissen mittlerweile, was die Tabakkonzerne angerichtet haben. Und wie sie ein Sinnbild wurden von öffentlicher Desinformation, ne? Die ganzen Lügen über die Gesundheitsfolgen, das Kleingedruckte, das immer wieder neue Nischen finden, um ein Produkt zu vermarkten, was einfach Menschen tötet, das muss man ja einfach so sagen. Ich glaube, dass diese ganze Industrie eine sehr wichtige Erinnerung dafür, welchen Preis Tabakkonzerne, aber ja im weitesten Sinne auch fossile Konzerne bereit sind zu zahlen. Und dass am Ende irgendwo, zum Beispiel wie in meinem Fall, ein kleines Mädchen steht, zumindest habe ich mich damals so gefühlt, die denkt, ihre Schultern brechen zusammen. Mein ganzes Leben war irgendwie irgendwo, aber mein Vater war nicht mehr da. Und das wurde irgendwann total schwer zu ertragen. Und bevor ich dieses Kapitel geschrieben habe, in diesem Buch, da gab es so einen Moment, erinnere ich, als wäre es gestern, da saß ich bei der Talkshow 3:09. Und da waren Caroline Busbach und ihr Vater, Herr Busbach, eingeladen. Die saßen auf so einem Vater-Tochter-Couch. Das war aus dem Sessel für zwei in dieser Runde. Und die beiden haben die ganze Zeit in dieser Runde über ihr Vater-Tochter-Verhältnis gesprochen. Und ich bin natürlich die Erste, die normalerweise euphorisch ist, wenn Menschen da eine enge Beziehung haben. Das begrüße ich. Ich finde das toll. Ich finde das bereichernd. Und ich saß da und ich weiß nicht, wie lange diese Aufzeichnung ist. Für mich hat sich es ungefähr nach 12 Stunden angefühlt. Weil ich dachte, jede Sekunde fragt mich Giovanni Di Lorenzo, wie es da mit meinem Vater ist. Und ich habe diese Frage in meinem Kopf durchgegangen und ich habe die ganze Zeit gedacht, schaffe ich das zu sagen? Mein Vater lebt nicht mehr, ohne zu weinen. Und ich wusste, ich kann das nicht. Und es war so körperlich schrecklich, weil ich das Gefühl hatte, ich habe gar kein Training darin, darüber zu sprechen, so wie ich jetzt hier darüber spreche. Ich wusste gar nicht, was die Worte sind. Ich konnte das gar nicht fassen. Und nach dieser Sendung, da bin ich rausgegangen und dachte, das kann so nicht weitergehen. Und dann habe ich entschieden, ich möchte darüber sprechen, obwohl ich weiß, ne, dass das ist privat, es ist irgendwie ungewohnt in der deutschen Öffentlichkeit. Trauer hat wenig Ort, Platz in der Regel. Ich mache mich irgendwie auch angreifbar damit, was auch immer. Und ich kann ja auch meinen Vater gar nicht fragen, wie er das finden würde. Ich muss dann irgendwie so, ne? Aber ich habe mich entschieden, ich fälle diese Entscheidung in diese Richtung.
Nach dem 7. Oktober und dem Kurs, den Fridays for Future International genommen hat, haben sich ja distanziert als deutscher Ableger. Aber das hat vielen auch nicht gereicht. Die haben nachgesetzt und gesagt,
da wurde die Welt von uns gefordert.
Genau, es wurde gefordert, sich loszusagen von der internationalen Bewegung. Sollten alles umbenennen, genau. Ja. Wie war das damals?
Ja, es war ein Horror. Ich habe das erste und einzige Mal im Leben eine Panikattacke gehabt in dieser Phase, weil ich dachte, das war ein solcher Druck, da haben sein Bundespolitiker in mein Telefon reingebrüllt, da ging jeden Tag auf Social Media die Welt unter, da sozusagen hatte ich kurz das Gefühl, dass sozusagen wir verantwortlich sind für irgendwelche Anschläge. Und es war eine solch krasse Stimmung. Alles sozusagen auf einer Jugendbewegung, die ja einfach nur, wir wollen einfach nur das Klimagerechtigkeit und so. Und es war total, also es war ein Horror, da durchzunavigieren. Wir haben Gott sei Dank in der Bewegung in Deutschland wahnsinnig solidarisch und liebevoll, zumindest in weiten Teilen miteinander, wirklich probiert, da irgendwie Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, wo stehen wir, wo wollen wir stehen, wie geht das? Und haben halt dann gesagt, okay, wir machen das, wo wir hinterstehen können, aber wir können jetzt nicht blind links dem nachrennen, wo uns irgendwer hinbrüllt. Jetzt aber natürlich gucken wir auch dahin und denken, an welchen Stellen hätten wir es anders machen sollen. Und wir reflektieren uns da sehr gründlich und sehr umfassend und probieren auch Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die mit dem Wissen von heute hätten anders laufen müssen.
Konkret?
Naja, zumindest zum Beispiel, dass wir und auch ich persönlich am Anfang sehr auf Arbeitsteilung gesetzt haben. Also wir haben gesagt, okay, wir machen hier die Statements, wir setzen uns ein, wir rufen auch zur Solidaritätskundgebung. Ich habe eben auch öffentlich gesagt, dass ich es schade fand. Das wurde dann so sehr öffentlich als Distanzierung sozusagen gelabelt. Aber letztendlich habe ich vor allem gesagt, ich kenne Greta als sehr reflektierte Person. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte sich nachdrücklicher zum 7. Oktober geäußert. Das ist nicht passiert. Ich habe damals übrigens auch hier öffentlich kritisiert, wie mit Greta umgegangen wurde in der Öffentlichkeit, was wirklich unter keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen war, was da stattgefunden hat. Wir haben dann aber als Bewegung die Entscheidung getroffen, dass wir gar nicht der geeignete Akteur sind, jetzt weiterhin zum Beispiel für eine Öffnung des Diskurses einzutreten, noch mehr auch das palästinensische Leid nach vorne zu heben. Wir haben natürlich dann auch ein Ceasefire, so einen Waffenstillstand gefordert, aber wir haben uns jetzt nicht sozusagen vorne hingestellt. Wir haben nicht nachdrücklich genug verurteilt, welche Repressionen Menschen in Deutschland erfahren haben, die sich eben für Menschenrechte in Palästina und in Gaza eingesetzt haben. Da waren wir sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Und das hat natürlich dann es anderen noch schwerer gemacht. Ich habe damals und wir haben damals gedacht, okay, wir kriegen hier so viel, auf die Fresse auf gut Deutsch. Wir sind unter solcher Beobachtung und wir haben die Klimakrise, die wir irgendwie bekämpfen müssen. Und ich hatte damals mir gewünscht, dass das okay ist, dass es andere machen. Ich glaube, man muss aber einfach rückblickend anerkennen, das hat zumindest es denjenigen, die sich eingesetzt haben, auf gar keinen Fall leichter gemacht, wenn nicht sogar schwerer, weil wir natürlich auch es normalisiert haben, dass man eben sich so richtig, nicht so richtig da so reinhängt. Es hat unfassbar lange gedauert, bis in Deutschland wirklich Mainstream-Massen gesagt haben, ey Leute, hier müssen Menschenrechte für alle gelten, es braucht einen Frieden, es braucht einen Waffenstillstand. Wir haben uns da rausgenommen, zurückgehalten. Und das, glaube ich, muss man rückblickend sagen, es hat stattgefunden auf den Rücken von anderen.